Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und hier ist heute der Umgang mit alten Menschen in Japan und in China Thema. Das sind ja zwei Länder, in denen sich die Alterspyramide ziemlich rasant verschiebt und in denen natürlich auch neue Antworten gefragt sind auf demografische Fragen. Wieso zum Beispiel sollte man nicht die Erwerbsbiografie auch auf die Zeit jenseits des gesetzlichen Rentenalters verlängern?
Erstens bleiben die Mitarbeiter fit. Zweitens, sie sind abgesichert. Drittens, die älteren Kunden behalten ihren gewohnten Verkäufer. Und viertens, die Älteren können ihre Berufserfahrung an die Jüngeren weitergeben.
Argumente, die in Japan dazu führen, dass immer mehr ArbeitnehmerInnen sich dazu entscheiden, bis ins hohe Alter zu arbeiten. Aber auch in vielen anderen Bereichen geht das hochbetagte Land, muss man sagen, neue Wege. Und das schauen wir uns an in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, keine Bevölkerung auf der Welt ist so rasant gealtert wie die japanische. Fast 30% der JapanerInnen sind über 65 Jahre alt und in 20 Jahren werden das 40% sein. Das führt natürlich dazu, dass schon jetzt Renteneinzahlungen und Gesundheitskosten die Staatsfinanzen enorm belasten. Aber statt im Land in Lethargie zu versinken, versucht man das Beste aus der demografischen Lage zu machen. Wie man das macht, darüber berichtet Martin Fritz.
Hallo, ich bin 90 Jahre alt, die älteste Fitnesslehrerin von Japan und heiße Takemika. Mit 79 Jahren habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Schaut, so hat sich mein Körper verändert. Bitte gebt auf keinen Fall auf. Alter ist nur eine Zahl. Power Aging.
Diese drahtige 90-Jährige mit einem eigenen Instagram- und YouTube-Kanal ist in Japan ein Phänomen. Mika Takeshima, wie Takemika mit vollem Namen heißt, verkörpert die neue Denkweise vieler Senioren, möglichst lange aktiv und gesund zu bleiben. Zum Vorbild wurde sie, weil sie bis zum Rentenalter noch ein totaler Fitnessmuffel gewesen war, wie sie in jedem Interview freimütig gesteht.
Der Grund, warum ich ins Fitnessstudio ging, war, dass ich fett war. Mein Bauch bestand aus drei Rollen, sodass ich den Fußboden darunter gar nicht mehr sehen konnte. Eines Tages hat mein Mann mir gesagt, ich sollte doch mal zum Fitnessstudio gehen.
Mit ihrer enormen Vitalität mag Takemika unter den Superalten in Japan eine Ausnahme sein. Aber Tatsache ist, in der gesunden Lebenserwartung, also der Lebenszeit ohne körperliche Einschränkungen, liegt Japan weltweit an der Spitze. Im Vergleich zu Deutschland leben japanische Senioren im Schnitt 2 zusätzliche gesunde Jahre länger. Mit diesem Fund der aktiven und fitten Alten sollte Nippon wuchern, meint das Mitsubishi-Forschungsinstitut, eine führende Denkfabrik in Tokio. Sein Chefwissenschaftler Tomo Matsuda propagiert eine Platin-Gesellschaft.
Viele Leute haben ein negatives Bild von der hochalternden Gesellschaft. Wir beschreiben sie oft als Silbergesellschaft, weil die Haarfarbe der Alten silbrig-weiß ist. In Japan heißen reservierte Plätze für die Behinderten und Alten in der Bahn Silbersitze. Aber Silber verliert an Glanz, nicht jedoch Platin. Und nur 30% der Bevölkerung sind alt. Daher werben wir für eine Platin-Gesellschaft, eine Gesellschaft für alle Generationen.
Sein Optimismus beruht darauf, dass viele Alte in Japan nicht in den Ruhestand wechseln. Jeder vierte Rentner ist erwerbstätig, im Alter zwischen 65 und 69 Jahren ist es sogar jeder zweite. Bei der Alterserwerbsarbeit liegt Japan daher zusammen mit Südkorea weltweit an der Spitze. Ein Trend, den die Regierung in Tokio aktiv fördert. So erhalten alle Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch darauf, für ihren bisherigen Arbeitgeber bis 70 weiterzuarbeiten, wenn sie es wollen. Auf diesen grundsätzlichen Perspektivwechsel in Bezug auf das Rentenalter hat der Elektronikhändler Nojima auf seine Weise reagiert. Seine 3000 Angestellten können sogar bis 80 erwerbstätig bleiben. Darüber freut sich zum Beispiel Emiko Kumagai. Die kleine freundliche Dame mit hellwachen Augen ist schon 79, aber arbeitet in einer Nojima-Filiale in Tokio immer noch 18 Stunden in der Woche.
Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, habe ich schon das Gefühl, dass ich gar nicht mehr stehen kann. Und am nächsten Morgen frage ich mich beim Aufstehen jedes Mal, ob es heute noch klappt. Aber die Arbeit läuft immer rund, weil es mir so viel Spaß macht.
Seit anderthalb Jahrzehnten steht Frau Kumagai in Diensten von Nojima. Lange Zeit verkaufte sie im Laden, nun kümmert sie sich im Lager um die eingehenden und ausgehenden Waren. Die kleine Frau lebt mit ihrer Tochter zusammen, der Ehemann ist schon verstorben. Aber sie will aktiv bleiben.
Wenn ich dauernd zu Hause bliebe, würde ich doch nur dement. Ich gehöre zur Generation von Kaiser Hirohito. Uns wurde immer gesagt, Leben heißt Arbeiten. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Außerdem mag ich diese Art von Arbeit. Ich spreche gerne mit Kundinnen und lerne auch von ihnen. Einige sind meine Freundinnen geworden und haben mir in schweren Zeiten geholfen.
Allerdings geht es bei der Altersarbeit auch um Geld. Die Renten in Japan fallen nicht gerade üppig aus, vor allem bei Frauen, die häufig nur Teilzeit gearbeitet haben. Jeder fünfte Rentner gilt offiziell als arm, verdient also weniger als die Hälfte des mittleren Einkommens. Aber Japans Staat zahlt kaum Sozialhilfe, sondern fördert lieber die Erwerbsarbeit. Indem zum Beispiel die Rente nicht gekürzt wird, solange die Summe aus Rente und Zusatzverdienst im Monat unter umgerechnet 4.000 Euro brutto liegt. Mit dieser großzügigen Regelung unterstützt der Staat jegliche Altersarbeit. Jedoch dürfe in diese Richtung kein sozialer Druck ausgeübt werden, sorgt sich Mitsubishi-Wissenschaftler Matsuda, der für das Konzept der Platin-Gesellschaft wirbt.
Keyword war 自己決定.
Das Schlüsselwort lautet Selbstbestimmung. Wer weiter erwerbstätig sein will, der soll das tun. Aber wer den Ruhestand bevorzugt oder ehrenamtlich arbeiten will oder ein neues Unternehmen gründen will, soll dies ebenfalls tun. Auf keinen Fall soll man bis 70 oder 80 arbeiten müssen.
Doch egal, wie gut Japan die Integration der Senioren in die Arbeitswelt gelingen wird, irgendwann werden viele körperlich eingeschränkt und pflegebedürftig sein. Als besonders große Herausforderung gilt dabei die Demenz. Das Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit, vor allem durch die Alzheimer-Krankheit und durch Durchblutungsstörungen im Gehirn. Laut Gesundheitsministerium leiden bereits knapp 5 Millionen Japaner und Japanerinnen an Demenz in verschiedenen Stadien. In 3 Jahren sollen es bereits über 7 Millionen sein. Schon vor einiger Zeit erklärte die Regierung die Demenz zur Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Man definiert die Krankheit nicht als medizinische, sondern als soziale Herausforderung. Dafür finden im ganzen Land für alle Bürger Aufklärungsseminare statt.
Dankeschön. Können Sie mich alle hören? Wir sind jetzt 31 Leute in diesem Workshop.
Lehrerin Miho Mineta hält ihren Vortrag über Demenz wegen der Pandemie per Videokonferenz ab. Zu Beginn lässt sie einige Teilnehmer erzählen, wie sie Demenzkranke sehen.
Meistens sagen sie, dass Demenzkranke überhaupt nicht mehr denken können und der Gesellschaft zur Last fallen. Manchmal höre ich, dass jemand lieber Krebs haben will, als dement zu werden. Und die Kinder sagen, das sei die Krankheit, die ihre Omas und Opas befällt.
In ihrem Seminar konzentriert sich Lehrerin Mineta darauf, wie man Demenz frühzeitig erkennt, wie man am besten mit den Kranken kommuniziert und welche Alltagsprobleme es mit ihnen geben kann.
Wir sprechen darüber, dass viele Demenzkranke von ihren Angehörigen misshandelt werden. Wenn man die Polizei ruft, muss man diesen Umstand erklären. Es gibt auch Probleme, wenn ein Mann seine demenzkranke Ehefrau betreuen und mit ihr auf die Frauentoilette gehen muss. Daher gibt es eine spezielle Ausweiskarte, die beweist, dass der Mann der Pfleger der Frau ist.
Inzwischen haben 13 Millionen Japanerinnen und Japaner an diesem Seminar teilgenommen. Sie dürfen dann ein orangenes Band am Handgelenk tragen. Orange ist das Symbol für den positiven Umgang mit Demenz. In der Stadt Matsudo im Osten des Großraums Tokio gründeten einige Teilnehmer der Aufklärungsseminare sogar eine orangene Patrouille. Der japanische Ausdruck Orenji Koe Kaketai bedeutet wörtlich die Truppe, die die Alten anspricht. Die Patrouille läuft zu Fuß durch ein Wohnviertel, verteilt Flugblätter für die Aufklärungsseminare und hält Ausschau nach Demenzkranken. Die 70-jährige Kazuko Hisamatsu, die als Leiterin der Patrouille auch den direkten Kontakt mit dem Gesundheitsamt hält, erzählt, worauf sie achtet.
Auf den ersten Blick ist es nicht einfach, einen Demenzkranken auf der Straße zu erkennen. Aber wenn jemand Winterkleidung im Sommer trägt oder zu große Schuhe oder Hausschuhe anhat, dann ist das ein gutes Indiz für Demenz. Ich frage diese Leute dann meistens, wie alt sie sind. Viele Demenzkranke nennen dann das Alter, in dem sie noch aktiv und fit waren.
Andere Anzeichen für eine Demenzerkrankung, die der Patrouille auffallen, wenn bei Alleinstehenden der Garten verwahrlost oder wenn die Wäsche, die auf dem Balkon zum Trocknen hängt, tagelang nicht hereingeholt wird. Dann benachrichtigt Frau Hisamatsu das lokale Pflegezentrum, das einen Mitarbeiter schickt. Japanweit gibt es solche Patrouillen bisher nicht. Aber weil die Alltagsprobleme mit Demenzkranken zunehmen, wächst das Bewusstsein für die Krankheit. Eine positive Entwicklung mit Blick auf die Platin-Gesellschaft, meint Mitsubishi-Forscher Matsuda.
Wir müssen zum einen die Lebenserwartung verlängern und zum anderen uns auf kranke Senioren, zum Beispiel mit Demenz, konzentrieren. Dabei sollte die Würde im Zentrum stehen. Wir sollten die Kranken zur sozialen Teilhabe ermutigen. Gleichzeitig müssen wir Hochtechnologien einsetzen, wenn wir uns um demente und schwerkranke Menschen kümmern. Japan hat jede Menge Hochtechnologien, aber sie sollen nur Mittel zum Zweck sein, also für Lebensqualität sorgen.
Ich bewege mich in Richtung Ziel. Ich beginne, dem Fußgänger zu folgen.
Ein autonom fahrender Rollstuhl kommuniziert über Lautsprecher mit seinem Nutzer und informiert gleichzeitig seine Umgebung. Die Maschine ist eines der Zukunftsprojekte für die hochalternde Gesellschaft im Roboterlabor der Chuo-Universität in Tokio. Außer selbstfahrenden Rollstühlen entwickelt Leiterin Mihoko Niizuma vor allem sogenannte intelligente Räume, damit Senioren möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und leben können.
Wir können die Sensoren und die Rechenkraft eines Roboters in einem Raum verteilen und über das Internet verbinden. Dadurch können wir alles in dem Raum aus der Entfernung beobachten und die Situation der Menschen darin erkennen. Dann kann der intelligente Raum entscheiden, wie sich der Person helfen lässt. Zum Beispiel benötigte Informationen geben, die Zimmertemperatur ändern oder die Lichthelligkeit anpassen. Das ist das Konzept eines intelligenten Raums.
Die Technologie basiert auf LIDAR-Detektoren, die auch autonome Autos verwenden, um Menschen im Verkehr zu erkennen. LIDAR dringt weniger in die Privatsphäre ein als Videokameras. Nach Ansicht der Professorin sind solche intelligenten Räume schon in wenigen Jahren kommerziell einsetzbar. Die Kosten für das Sensorensystem schätzt Professorin Niizuma auf umgerechnet 2.000 Euro.
Probably the nice human interface will be needed.
Wahrscheinlich brauchen wir noch eine menschliche Schnittstelle zwischen dem intelligenten Raum und den Nutzern. Es ist entscheidend, dass man dem System vertraut. Alte Leute werden sich daran Schritt für Schritt gewöhnen. Beim Smartphone zum Beispiel teilen wir auch private Informationen, weil es uns Vorteile bringt. Ich glaube daher, dass das Konzept von Privatsphäre sich mit der Technologie ändert.
Zum Beispiel könnten ambulante Pflegedienste das System nutzen, um bedürftige Senioren aus der Ferne zu beobachten, statt einen Pfleger zu schicken. Denn das Pflegepersonal ist knapp. Als ultimative Lösung tauchen in amtlichen Strategiepapieren daher immer wieder Pflegeroboter auf. Doch dabei handelt es sich offenbar mehr um einen Mythos. Trotz vieler Prototypen setzt praktisch kein Altenheim und kein Krankenhaus in Japan echte Robotertechnologien in der Pflege ein. Das fand der deutsche Wissenschaftler Patrick Grüneberg von der Universität Kanazawa heraus, der dafür zahlreiche Ärzte und Pflegemitarbeiter befragte.
Als wir nachfragten, wie ist denn das jetzt mit der Pflegetechnik so, die meinten, ja, es ist einfach nicht wirklich ein Thema. wenn man es benutzen könnte, wenn sie irgendwie uns die Arbeit erleichtern würde, dann würden wir das auch benutzen, aber es gibt es schlichtweg nicht. Die Sachen, die wir kennen, sind nicht wirklich brauchbar. Und es sind die ganz banalen Probleme. Entweder braucht es eine sehr große Einarbeitungszeit, solche Geräte zu benutzen. Und dann ist die Frage, ist es wirklich ein Zeitgewinn? Das war also eigentlich schon ein Tenor.
Auch mit modernster Technik werden sich die Probleme der hochalternden Gesellschaft auf absehbare Zeit also nicht schnell lösen lassen. Es bleibt die Aufgabe der Menschen, eine Platin-Gesellschaft, die die Senioren und Seniorinnen integriert und respektiert, aufzubauen und umzusetzen. Daher unterscheidet Mitsubishi-Forscher Matsuda zwischen der notwendigen Hardware und Software.
Hardware steht für die Infrastruktur, für Wohnungen und Verkehr, zum Beispiel in einer Smart City. Zur Software gehören Solidarität, soziale Beteiligung, lebenslanges Lernen und die Zusammenführung der Generationen. Um die Platin-Gesellschaft zu verwirklichen, müssen wir eine Mischung und eine Synergie von Hard- und Software erreichen.
Software, man könnte auch sagen, Liebe und Leidenschaft, ist also gefragt, damit ein Miteinander der Generationen in der hochalternden Gesellschaft entsteht. Der Weg bis zu diesem Idealzustand ist sicher noch weit. Aber Japan hat sich bereits dorthin aufgemacht.
Japan hat sich aufgemacht, China macht sich gerade auf, denn auch in der Volksrepublik droht die Alterspyramide zu kippen. Auch als Folge der knapp 4 Jahrzehnte lang geltenden Ein-Kind-Politik, die ja erst vor ein paar Jahren gelockert wurde. Lange zum Thema recherchiert hat die China-Korrespondentin Tamara Anthony, mit der ich jetzt verbunden bin. Und meine erste Frage wäre, wie ist denn aktuell das Verhältnis zwischen alt und jung und wie sehen die Prognosen im Land aus für die kommenden Jahrzehnte?
Kein anderes Land der Welt altert so schnell wie China. Die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter, die schrumpft ständig, weil eben wenig Nachwuchs kommt. Und die Zahl der Rentner, die wächst. Und so Prognosen sagen, in 2050 soll jeder dritte Chinese im Rentenalter sein. Und das Besondere ist halt, dass sich diese Umkehr der Alterspyramide in Deutschland über einen Zeitraum von etwa 60 Jahren zog. Und in China geht das halt innerhalb von 20 Jahren. Da dreht sich die Alterspyramide sehr, sehr schnell gerade um.
Wie hoch ist das Rentenalter in China? Wann gehen die Menschen dort in Rente?
Bei Männern ist es 60 und bei Frauen schon mit 55. Und genau, das macht eben dann auch viel aus, wie insgesamt so die ganze Struktur in der Familie und im Rentenalter aussieht, weil die älteren Leute erstmal dann noch sehr viel eingesetzt werden in der Familie, im Familienalter. Es ist sehr üblich, dass die älteren Menschen sich dann um die Enkelkinder kümmern. Und es ist auch sehr üblich, dass die älteren Menschen bei ihren Kindern einziehen. Und wegen dieser Ein-Kind-Politik spricht man hier von dieser 4-2-1-Problematik. Das heißt, dass eben eins, also ein Enkelkind, hat 2 Eltern und 4 Großeltern. Und das bedeutet aber, diese, die in der Mitte sind, diese Eltern, die müssen sich um die 4 Großeltern kümmern und ein Kind. Und das macht es halt gerade sehr, sehr schwierig für diese Generation.
Wie sieht das denn aus mit staatlichen Sicherungssystemen in China? Also wie sind alte Menschen abgesichert? Wie sieht das aus mit der Rente, mit Pensionen oder auch mit Pflegeversicherungen im Land?
Es gibt eine Rentenversicherung hier in China, aber erst seit einigen Jahren zahlen so gut wie alle ein. Das heißt, derzeit bekommen noch längst nicht alle eine Rentenversicherung ausgezahlt. Man schätzt, dass es etwa 30% sind, die eine vernünftige Rente bekommen. Das heißt, mehr als sowas wie eine Sozialabsicherung, Sozialalmosen. Wobei eben bei Angestellten die derzeitige Durchschnittsrente bei umgerechnet 355 Euro im Monat liegt. Das heißt, ja, mit einer Rente kann man immer noch nicht wahnsinnig viel anfangen. Und vor allem, wenn man pflegebedürftig ist, kann man sich nicht leisten, umsorgt zu werden. Es gibt jetzt seit 2006 Überlegungen, auch eine Pflegeversicherung einzuführen. In jedem neuen 5-Jahres-Plan der Regierung gibt es dann neue Konzepte. Das Besondere ist hier, dass das eher wie so Pilotprojekte organisiert wird. Das heißt, einzelne Bezirke in Städten planen was für ihre älteren Leute und übernehmen dann die Kosten für, sei es so banale Sachen wie Telefongebühren, um sich Essen zu bestellen oder so. Und das gilt dann auch schon als eine Pflegeversicherung. Und das heißt eben sehr, sehr regional und wirklich nur in einzelnen Städten und in einzelnen Bezirken innerhalb von Städten gibt es bisher sowas wie eine Pflegeversicherung.
Das heißt, man setzt schon noch sehr auf die Versorgung innerhalb von Familien, auch wenn die jüngeren Generationen, wie Sie das ja eben schon erläutert haben, damit eigentlich ziemlich überfordert sind.
Ja, auch die Regierung setzt in erster Linie darauf, dass die älteren Menschen durch ihre Familie versorgt werden. Auch diese Konzepte sehen vor, dass es immer sowas wie eine gegenseitige Hilfe gibt. Es gibt neben diesen Konzepten für die Pflegeversicherung auch Konzepte, die heißen dann auch gegenseitige Hilfestellung, wo es darum geht, dass die Ende 50-Jährigen, die ja dann, wenn sie eine Frau sind, schon in Rente sind, sich um die 80-, 90-Jährigen kümmern. Es gibt aber eben auch einen Trend, dass dieses Familien- und gegenseitig Versorgen-Modell in China nicht mehr funktioniert. Gerade in Großstädten, ja, gibt es halt auch viele junge Leute, die eben nicht mehr wollen, dass sie sich um ihre Eltern kümmern, nicht wollen, dass die Eltern bei ihnen einziehen, damit sie sich kümmern. Und darum ist der Druck umso größer geworden, dass es eben auch sowas wie Altersheime gibt, wie eine Pflegeversicherung, die wirklich so viel ausschüttet, dass man sich dann auch einen Pflegedienst leisten kann.
Wie reagiert denn die Kommunistische Partei auf diesen Druck, also auf das Thema Überalterung? Welche Konzepte verfolgt sie außerhalb der schon genannten Möglichkeiten, zum Beispiel eine Pflegeversicherung einzuführen?
Ein großes Thema ist, alles mit IT und mit Hightech zu lösen. Also das ist was sehr typisch Chinesisches, dass für viele Probleme geschaut wird, wie kann man es effizienter gestalten und man dann auf IT kommt. Und das sind dann solche Sachen wie, statt in ein Altersheim zu gehen, können die Menschen zu Hause bleiben, kriegen allerhand Geräte, die überwachen, wie die Körperfunktionen sind oder die auf Knopfdruck dann ein Telefonat ermöglichen mit jemandem. Und das, so die Logik, soll dann weniger Arbeitskräfte, weniger Pflegekräfte erfordern und eine Möglichkeit, dass alte Leute versorgt werden.
Das klingt nach einer Lösung, die stark auf Überwachung in einer gewissen Art auch setzt. Wie verbreitet sind denn solche Anwendungen jetzt schon und wie nehmen die Menschen das an in China?
Es gibt jetzt schon 200 solcher Pilotprojekte mit IT-unterstützter Versorgung für alte Menschen. Wir waren in zwei solchen IT-Projekten und haben uns das angeschaut. Man muss sich das so vorstellen, dass das dann in diesem Kontrollzentrum, wo alles zusammenläuft, ein riesiger Raum ist und da laufen dann Daten von fast 200.000 Personen zusammen, deren Gesundheitsdaten, deren Herzfrequenz, ob sie sich bewegt haben am Tag oder nicht, ob sie Essen bestellt haben und ähnliches. Mein Eindruck war tatsächlich, dass das sehr gut angenommen wird. Wir waren eben auch bei Leuten zu Hause, die dann diese ganzen Geräte bei sich zu Hause hatten. Und es gibt hier einfach so ein Gottvertrauen in IT und dann doch wenig Bedenken, dass mit diesen Daten Missbrauch betrieben wird. Und darum war letztendlich schon das Gefühl, dass die meisten sich gefreut haben, dass sie überhaupt was bekommen, um ihren Alltag irgendwie leichter zu gestalten. Das Problem ist eben auch, dass es jetzt halt so wenig Lösungen gibt und wenn eben jemand zu Hause ist und Angst haben muss, dass er gar nicht mit der Außenwelt kommunizieren kann, wenn er gar nicht Hilfe rufen kann oder nirgends anrufen kann, um sich mal Essen liefern zu lassen, was in China sehr üblich ist, dann ist das einfach als eine sehr große Hilfe erstmal wahrgenommen worden von den Leuten. Und darum kommt das sehr positiv an.
Ja, da gibt es also wenig Skepsis in China, was IT-Lösungen angeht zur Unterstützung älterer Menschen. Und dazu recherchiert hat unsere Korrespondentin Tamara Antoni. Das war die Weltzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.